So, Lukas, kannst du dich so wenden, dass du mich sehen kannst? Genau. Ich habe für euch heute eine Geschichte vorbereitet. Und dazu muss ich ein paar Kerzen anzünden. Das sind keine Adventkerzen, nein. So, falls ich ganz die Bitte da hinsetze. So. Das ist eine Geschichte über vier Kerzen. Wer von euch mag Licht? Wer von euch mag Feuer? Wer mag Feuer? Hält mal die Hand. Ah, die Jungs melden sich sofort, ja. So. Ich liebe Feuer. Als ich klein war, habe ich mit meinen Freunden sehr oft Feuer draußen gemacht. Aber das war noch in Russland, da durfte man es machen. Hier muss man aufpassen, wo man Feuer macht. Na? So, ich möchte euch eine Geschichte erzählen über vier Kerzen. Es war mal in einem Raum, es brannten mal in einem Raum auf einem Tisch, hier sind sie auf dem Boden, aber stellt euch vor, die sind auf einem Tisch, vier Kerzen. Und eine Kerze hieß Friede. Wisst ihr, was Friede ist? Wann ist Friede? Wann ist Friede? Wann kann man sagen, jetzt ist Friede? Die Erwachsenen sagen vor, zum Beispiel, wenn kein Krieg da ist, ja, wenn Menschen sich nicht bekriegen, dann ist Friede zum Beispiel. Oder wenn es kein Streit ist in der Schule oder zwischen Freunden, dann ist auch Friede. Wenn zwei Freunde, wenn ihr mit einem Freund oder Freundin gestritten habt, dann ist kein Friede. Und eine Kerze sagte, es ist kein Friede. Menschen streiten miteinander, es gibt so viele Kriege, ich brenne nicht mehr. Und dann war sie erlöschen, eine Kerze. Und dann blieben nur die drei Kerzen. Und eine Kerze hieß Liebe. Und diese Kerze sagte, ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen sich lieben, dass sie nett zueinander sind, dass sie freundlich zueinander sind, dass sie sich nicht verletzen, dass sie füreinander was Gutes tun. Aber das finde ich nicht. Menschen sind eher böse zueinander, sie sagen schlechte Wörter zueinander. Liebe ist nicht da, Liebe ist erkalten in den Menschen. Und ein Windzug zog durch das Raum und die Kerze erlösch. Dann blieben nur zwei Kerzen. Und die dritte Kerze hieß Glaube. Wisst ihr, was Glaube ist? Mhm. Was ist Glaube, Lukas? Das ist eine Kerze, richtig, genau. Wer weiß, was Glaube noch bedeutet?
Wenn du an Gott glaubst.
Ja, wenn man an Gott glaubt, genau. Und die Kerze sagte, also wenn ich heute in die Welt schaue, es gibt so wenige Menschen, die wirklich ernsthaft an Gott glauben. Viele Menschen haben Gott verloren. Welchen Sinn habe ich noch, dass ich brenne? Und auch diese Kerze verlosch. Und dann ging ein Junge in das Zimmer und sagte, wie kann es sein, dass Glaube, Liebe und Friede verloschen sind? Wie können wir ohne diese Dinge leben? Aber es sah noch eine Kerze. Und diese Kerze hieß Hoffnung. Und dann sagte diese Kerze, auch wenn die anderen mehr nicht brennen, bin ich die Hoffnung. Was ist die Hoffnung? Was denkt ihr, was ist die Hoffnung? Was heißt hoffen? Laura. Genau, also die Hoffnung, ganz gute Antwort. Die Hoffnung sagt, wenn ich sehe, dass viele nicht lieben, glaube ich trotzdem, dass man lieben kann. Ich glaube trotzdem, dass in dieser Welt Friede sein kann. Ich glaube trotzdem, dass die Menschen an Gott glauben können. Und diese Kerze wollte nicht verloschen. Und der Junge ging, nahm ein Streichholz und sagte, ich möchte wieder Hoffnung schenken. Ich möchte wieder, dass es Liebe gibt. Ich möchte wieder, dass es Glauben gibt. Ich möchte, dass es Frieden gibt. Und Hoffnung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und jeder von uns, jeder von euch kann so ein Träger der Hoffnung sein. Das heißt, wenn ihr seht, dass zwei Menschen miteinander streiten, dass kein Friede zwischen ihnen mehr ist, dann werdet ihr ihnen helfen, wieder zu hoffen. Ihr sagt, versöhnt euch. Ihr schenkt ihnen Hoffnung Und dann gibt es wieder Frieden. Und wenn ihr seht, dass Menschen nicht mehr freundlich und nett zueinander sind, dass die Liebe nicht mehr da ist, dann sagt er, ich hoffe, dass es wieder Liebe geben kann. Und er schenkt wieder Hoffnung. Hoffnung ist etwas, man sagt, wenn alles stirbt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt oder die Hoffnung stirbt nie. Und ich wünsche euch, dass jeder von euch so ein Hoffnungsträger ist. Ja? So wie eine Kerze das Licht weitergibt, dass auch ihr die Hoffnung jedem Menschen weitergebt. Und ihr könnt das auch unter euch ausprobieren, wenn ihr Geschwister habt oder wenn ihr hier miteinander spielt, dass ihr Liebe zueinander schenkt, dass ihr Frieden schenkt, dass ihr Hoffnung schenkt und dass ihr Glauben schenkt. Das wünsche ich jedem von euch. Ja? Jetzt verlöschen wir wieder die Kerzen. So, und jetzt beten wir noch miteinander. Wer möchte von euch beten? Möchtest du, Osam? Osam. Oder bist du Mario? Mario, okay, Mario, dann betest du. Wir schließen unsere Augen und Mario betet.
Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir eine Geschichte hören können und dass wir auch glauben von Gott. Im Namen Jesu, Amen.
Amen. So, jetzt geht zu euren Eltern oder auf eure Plätze. Vielen Dank für das schöne Duett. Zumindest schreit sie nicht mehr, das ist schon was Gutes. Es hieß in dem Lied, so ist mein Herr, lebendiger Herr. Und die heutige Predigt heißt, wie ist dein Herr? Wie ist dein Gott? Wie sieht dein Gott aus? Welches Bild hast du von Gott? Wie ist dein Gottesbild? Und ich möchte diese Predigt mit einer Frage beginnen. Und diese Frage heißt, was ist dein Lieblingsgebot? Wir haben heute über Gesetze, Gebote gesprochen. Hat sich jemand von euch schon mal die Frage gestellt, was ist mein Lieblingsgebot? Welches Gebot magst du am meisten? Das vierte, ja? Vielleicht die viel arbeiten, die freuen sich über das vierte Gebot, weil man endlich Ruhe hat. Ich mag auch das vierte Gebot. Ihr müsst mir jetzt nicht antworten, aber versucht einfach euch vorzustellen, was ist dein Lieblingsgebot? Hast du ein Lieblingsgebot? Ich habe auch mal diese Frage gehört und habe ich darüber nachgedacht, was könnte denn mein Lieblingsgebot sein? Ist schwierig. Also alle Gebote sind gleich, sagt Gott, alle sind wichtig. Man kann nicht eins herausheben, das andere niedriger halten. Alle Gebote sind wichtig. Ich habe für mich einfach entdeckt, das Gebot, das mich am meisten herausfordert, das Gebot, mit dem ich am meisten konfrontiert werde, das wird zu meinem Lieblingsgebot. Ich möchte mich mit diesem Gebot am meisten beschäftigen. Und wisst ihr, welches es war? Es war das Gebot Nummer 2. Ich möchte das Gebot vorlesen. Ich werde auch sagen, warum ich das Gebot so mag. Und heute wird es um dieses Gebot gehen. Im zweiten Gebot heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel noch des, das unten auf Erden oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen, und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Also mache dir kein Bildnis von nichts. Mach dir kein Bild von nichts, was dich an mich erinnern könnte. Das sagt das zweite Gebot. Und mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen, die meisten Christen, gerade mit diesem Gebot die meisten Probleme haben. Man könnte sagen, oder ich könnte fragen, was sind heute die Götzen? Welche Götzen machen sich heute die Menschen? Sagt mir ein paar Stichworte. Was kann heute alles zum Götzen werden?
Internet,
ja, es kann zum Götzen werden, dass man einen nicht davon wegzieht, der sitzt Tag und Nacht da und Familie wird vergessen, Freunde werden vergessen. Was kann noch zum Götzen werden?
Geld, Statussymbole,
das kann auch zum Götze werden. Was kann noch zum Götze werden? Ich selbst kann auch für mich zum Götze werden, ja. Ich, der Wichtige, der Stärkste, der Klügste. Noch, was denkt ihr? Was sind noch die Kumire dieser Welt, die Götzen dieser Welt? Geld, ja? Dankeschön. Geld. Noch. Fernseher.
Anerkennung.
Ruhm. Genau. Es können Kinder zum Götzen werden. Für Männer, Frauen. Für Frauen, Männer. Also es gibt viele Dinge, die uns zum Götzen werden können. Als die Israeliten aus dem Ägyptenland ausgezogen sind, hat Gott ihnen 10 Gebote gegeben. Und das Spannendste ist, als Gott ihnen 10 Gebote gegeben hat, wisst ihr, welches Gebot, das einzige von 10, unmittelbar nach den 10 Geboten nochmal wiederholt wurde? Wer weiß das aus dem Kopf? Welches Gebot wiederholt wurde sofort nach 10 Geboten? Das zweite Gebot wurde nochmal, ausschließlich das zweite Gebot. Und das lesen wir im 2. Mose, Kapitel 20, Vers 23. Da heißt es: Darum sollt ihr nichts neben mir haben, silberne und goldene Götter sollt ihr nicht machen. Spannend, oder? Gott gibt 10 Gebote und dann sagt er: Ich möchte, dass ihr besonders auf ein Gebot Acht gibt. Und das ist das zweite Gebot. Und wisst ihr, welches Gebot als erstes gebrochen wurde? Das zweite Gebot. Als Mose auf dem Berg ist mit Gott, wo Gott ihm die Gebote gibt, dann sagt er, das Volk unten, das geht verrückt. Das Volk unten sagte, wo ist Gott, wo ist Mose, die sind nicht da, also wollen wir uns einen Gott machen, dass wir anbeten. Und so haben sie den Aaron gezwungen, dieses Götzenbild, diesen goldenen Kalb zu machen. Und sie tanzen drum, also sie machten eine Götzenparty. Sehr spannend. Das zweite Gebot wird wiederholt, ausschließlich das zweite Gebot. Und das zweite Gebot ausschließlich wird als erstes Gebot gebrochen. Und meine These ist, dass wir als Christen auch am meisten Probleme mit dem zweiten Gebot haben. Interessant ist, ich habe mich auch gefragt, warum machen sie gerade goldenes Kalb? Warum nicht eine goldene Katze, einen goldenen Hase? Warum machen sie einen goldenen Kalb? Sie kannten das aus Ägypten. Also sie nehmen etwas, was ihnen bekannt ist, sie bauen auf etwas auf, was ihnen vertraut ist. Sie haben das gesehen, sie wurden damit konfrontiert. Es war ihnen bekannt. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Im Neuen Testament hat Jesus viele Gebote vertieft. Ja, er sagte, töten heißt nicht jemanden umbringen, sondern wenn ich zu meinem Nächsten sage, zu meinem Bruder sage, du Dummkopf oder du ein Esel oder sonst noch irgendwas, habe ich damit schon das Gebot gebrochen. Jesus hat fast alle Gebote, also wir sehen von allen Geboten die Übertragung oder die Vertiefung. Das zweite Gebot haben wir auch genannt. Götze ist nicht nur ein goldenes Kalb, es kann alles andere sein. Ich möchte mit euch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, kann es sein, dass ein Gottesbild, das ich in meinem Kopf habe, das ich mir kreiert habe, kann dieses Gottesbild mir zum Götze werden? Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, warum haben sie goldenes Kalb gemacht? Das ist uns Menschen üblich, dass wir auf bekannten Sachen, auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aufbauen. Das heißt, genau wie so wie Israeliten ein goldenes Kalb machen, wir, wenn ich an Gott glaube, hat mein Gottesbild sehr stark meine Eltern geprägt. Das hat meine Umgebung geprägt. Das haben vielleicht meine Freunde geprägt, meine Großeltern. Wir können nicht etwas Abstraktes, was für uns Menschen Gott eigentlich ist. Wir sehen ihn nicht. Natürlich lesen wir Geschichten, aber sehr stark bauen wir etwas Abstraktes, brauchen wir irgendwelche Bilder, etwas, was uns bekannt ist. Und so, wenn man Kinder fragt, wie ist Gott? Beschreib mal Gott. Und oft in der Beschreibung der Kinder, das machen die Kinderpsychologen, es gibt ganze Studien, wie Kinder Gott wahrnehmen. Und etwa ab 3, 4 Jahren können Kinder etwas zu diesem Thema malen, Antworten geben. Und man stellt fest, dass das Gottesbild von einem Kind sehr stark dem Vater oder der Mutter ähnelt. Die Charaktereigenzüge, die Vater oder Mutter haben, so wie sie dem Kind Gott beschreiben oder vorleben, möchte ich sagen, so ist Gott oder so ist Gottes Bild für das Kind. Wir haben das heute auch in der Lektion schön besprochen Und man sieht es auch der Person, die sagt, ich habe zu meinem Vater so tolle Beziehungen. Und diese Person freut und strahlt auch in der Beziehung zu Gott. Sie ist glücklich, diese Person, in der Beziehung zu Gott. Das kann man sehen. Und wenn ein Kind zum Beispiel einen Vater hatte, der mehr Zeit auf der Arbeit verbracht als mit der Familie, der vielleicht lieber zum Fußballspiel ging oder mit seinen Freunden Zeit verbrachte, oder der vielleicht Kinder misshandelt hat, der sie oft geschlagen hat, das Kind wird das in sich speichern und wird denken, Gott ist genau so. Und wenn es noch schlimmer geht, wenn Kinder sexuell missbraucht werden, dann haben sie sehr, sehr zwanghafte Vorstellungen von Gott und dann wird es lange Zeit brauchen, bis sie sich von diesen Gottesbildern lösen und ein Gottesbild, was in der Bibel uns dargestellt wird, bekommen. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Mädchen gesprochen. Sie sagte, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Dann habe ich sie einfach im Gespräch gefragt, wie ihre Kindheit war und so. Und dann hat sie erzählt, meine Oma, ich war oft bei meiner Oma hat sehr oft Gott gebraucht, um mir Angst zu machen, damit ich gehorsam bin. Und sie sagt, ich möchte mit einem Gott, der mit einem Zeigefinger herumläuft, der mich bestrafen möchte, wenn ich was Schlechtes gemacht habe, ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben. Das Mädchen hat dann schlimme Sachen gemacht. Es gibt eine Geschichte von einem Stamm in Afrika, vielleicht habt ihr das gehört, und der Stamm heißt Zulu, wenn ich mich nicht irre. Und diese Geschichte erzählt von drei Blinden, die waren von Geburt an blind und sie wollten mal sehen, wie ein Elefant aussieht. Kennt ihr diese Geschichte? Vielleicht manche kennen es. Und ihnen wurde versprochen, sie werden in ein Zoo geführt, in Afrika gibt es genug Elefanten, und dann können sie den Elefant betasten. Dann wissen sie, wie ein Elefant aussieht. Sie können sich darunter was vorstellen. Und so gingen sie in ein Zoo oder in einen Safari-Park. Und dann wurden sie an einen Elefanten herangeführt und der andere ging von hinten an und tastete den langen Schwanz von Elefanten. Und er dachte, aha, Elefant ist so wie eine lange, lange Schlange. Der andere ist von vorne rangegangen und hat die Ohren von Elefanten angetastet und dachte, wow, Elefant ist so wie ein dünnes, großes Tuch. Und der dritte ging von der Seite an und tastete die Beine an und dachte, wow, Elefant ist so wie eine große, starke Säule. Und dann kamen sie zurück ins Dorf und die Menschen fragten sie, und wie ist der Elefant? Und dann fingen sie an, der eine sagte, wie eine lange Schlange, der andere sagte, ja, das ist so wie ganz dünn und ganz groß, wie ein Tuch. Der dritte sagte, nein, Elefant ist wie eine starke Säule. Und dann fingen sie an, miteinander zu streiten, wie ein Elefant aussieht. Und die Menschen lachten, Leute, wo wart ihr? Wart in anderen unterschiedlichen Zoos oder was habt ihr euch angetastet? Und dann wurde klar, dass jeder sich eigenes Bild gemacht hat. Kann es sein, dass auch wir als Christen eigenes Bild von Gott machen, auf den Erfahrungen aufgebaut, die wir von klein auf gewohnt sind und sagen dann, so ist Gott. Und dann fangen wir an, miteinander zu streiten, weil mein Gott ein wenig anders ist als dein Gott. Und dann versuchen wir einander zu beweisen, dass mein Gottesbild der richtige ist. Und wenn wir das machen, bin ich überzeugt, dass wir in dem Moment Götzen anbeten, weil es nicht der Gott ist, der vielseitig ist, der schön ist, der vollkommen ist und ich nur mit meinem begrenzten Denken, mit meinem begrenzten Gehirn versuche, diesen Gott wiederzugeben. Ich möchte euch heute drei Geschichten aus der Bibel erzählen, wo wir sehen, wie Menschen Gott sahen und wie Gott auch mit diesen Menschen umgegangen ist. Und meine Aufforderung oder meine Botschaft an euch heute ist, lasse Gott in dir sein Bild kreieren. Lass Gott zu, dass er an dir arbeitet und in dir ein Bild schafft, wie er wirklich ist. Nicht, dass ich sage, so ist Gott in meiner Vorstellung und er kann nicht anders sein, nur so ist Gott. Ich möchte mit einem Prophet beginnen. Ein Prophet, der am schnellsten laufen kann. Ihr kennt diesen Prophet, das ist der Jona, entschuldige bitte, nicht der Noah, der Jona. Der Jona war ein Prophet, der am schnellsten und am längsten laufen konnte. Als er die Botschaft von Gott bekommt, du sollst nach Nineveh gehen, in diese Stadt, die so verdorben ist, die Sachen treiben, die ich nicht mehr aushalten kann. Und du musst ihnen sagen, dass bald Gericht kommt. Ich werde diese Stadt einfach vernichten. Und Jona hat Angst. Er hat Angst und er flieht von Gott und er geht auf ein Schiff und versucht einfach von Gott wegzulaufen, wegzugehen. Der kleine Prophet Jona hier. Der Weg geht von Gott weg, Gott holt ihn zurück, indem er dann ins Wasser kommt, ein Fisch verschlingt ihn, dann kommt er wieder ans Ufer und Gott sagt, Jona, ich möchte, dass du in diese Stadt gehst. Und Jona geht in diese Stadt und er geht, wie lange ging er? Er ging und Jona fing an, hineinzugehen, eine Tagesreise in die Stadt, predigte und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Und die Menschen nahmen seine Botschaft ernst. Sie dachten, sie sind inne geworden und sie haben sich bekehrt. Sie haben sich so bekehrt, dass Gott es als echt, als ernst gesehen hat. Und Gott sagte, nein, ich will diese Stadt nicht vernichten, ich möchte diese Stadt verschonen. Was ging in Jona vor? Jona ging auf einen Berg nach seinen Taten, er setzte sich und wartete gemütlich, wann Gott diese Stadt vernichtet, wann so eine Feuerwolke gegen den Himmel kommt und dann würde er sich freuen. Der Ungerechte hat endlich seine Strafe bekommen. Das war das Bild von Jona. Gott freut sich, wenn er einen Ungerechten vernichten kann. Und so saß Jona dort und freute sich, wenn die Stadt vernichtet wird. Als er erfährt, dass Gott diese Stadt verschont hat, was macht er? Es ist sehr, sehr traurig, was Jona empfindet. Da heißt es im Kapitel 4, Vers 1, das verdross Jona, anders gesagt, das missfiel. Dem Jona gefällt gar nicht, was Gott macht. Das missfiel Jona sehr und er war zornig. Er ist zornig auf Gott, weil er Mitleid, weil er Barmherzigkeit, weil er Güte einem Menschen zeigt, der Reue tut. Und betete zum Herrn und sprach, Herr, das ist es, was ich sagte, da ich noch in meinem Lande war. Darum ich auch wollte zuvorkommen, zu fliehen gegen Tarsis, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels reuen. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich wollte lieber tot sein als leben. Das heißt, Jona hat schon gelesen und er hat gehört, dass Gott gnädig, dass Gott barmherzig, dass Gott geduldig ist und von großer Güte. Aber er sagt mit anderen Worten, aber ich möchte nicht, dass du so bist, Gott. Ich möchte, dass du den Ungerechten einfach vernichtest. Und Gott macht es nicht und er ist zornig auf den gnädigen, auf den barmherzigen Gott. Wie oft geht es mir vielleicht so, wo ich denke, Gott, da ist eine Ungerechtigkeit, da ist eine Sünde. Ich möchte, dass du diesem ein Ende legst. Und Gott sagt, mein Lieber, ich liebe diese Person und ich habe so viel Geduld und ich möchte dieses Problem anders lösen. Und wie oft werde ich dann zornig, dass Gott nicht eingreift? Vielleicht zeige ich das nicht, aber in meinem Inneren kreiere ich einen Gott, an den ich anbete und sage, Gott ist so und ich möchte, dass Gott so handelt. Wenn er das nicht macht, dann bin ich zornig auf ihn. Und ich bin froh, dass Gott auch Jona in seinem Gottesbild, und das ist der Knackpunkt bei mir, Gott lässt keinen von uns. Er sagt, ich möchte mit dir gehen, auch wenn du dein Gottesbild hast, was vielleicht von mir sehr stark abweicht. Ich möchte mit dir gehen, ich möchte dich verändern und ich möchte, dass du dich auf diese Veränderung einlässt. Das ist das Wichtigste, dass ich zulasse, dass Gott in mir sein Bild schafft. Und dann macht Gott etwas mit Jona. Er lässt einen Baum wachsen und Jona versteckt sich im Schatten dieses Baumes, weil der Tag sehr heiß war. Und dann auf einen Schlag wird dieser Baum krank, kaputt, das stirbt und es gibt keinen Schatten mehr. Und Jona ist traurig. Er sagt sogar, Gott, nimm mein Leben, was soll mir ein Leben unter dieser Hitze? Und Gott sagt, dir tut dieser Baum leid und soll mir diese 120.000 Menschen mit vielen Tieren in dieser Stadt nicht leid tun? Wir erfahren nicht, wie diese Geschichte ausgeht, aber ich hoffe sehr, dass dieser Prophet, dass dieser Werkzeug in Gottes Hand gelernt hat, dass Gott barmherzig, geduldig und gnädig ist. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich zweite Geschichte erzähle, euch ein Rätsel geben. Vielleicht kennt das einer oder andere. Ich male jetzt 9 Punkte. Könnt ihr das sehen? Ist das auch von hinten gut zu sehen? Die Aufgabe ist jetzt, Rätsel ist jetzt, diese 9 Punkte mit 4 geraden Linien zu verbinden, ohne den Stift vom Papier zu lösen. Mit 4 geraden Linien diese 9 Punkte zu verbinden. Wer kennt diesen Rätsel? Okay, also die es kennen, die dürfen nicht mitmachen. Das sind ein paar. Also wenn jemand es kennt, traut euch. Juri, du hast gesagt, du kennst es, ja? Hat jemand eine Idee, wie das geht? Kennt ihr das, Arthur? Ja, komm mal vor, zeig mal. Diese 9 Punkte mit 4 geraden Linien zu verbinden, ohne den Stift vom Blatt, vom Papier wegzumachen. Perfekt. Super, Dankeschön. Also alle 9 Punkte sind miteinander verbunden, keiner ist löse, alle sind verbunden. Was ist der Knackpunkt bei dieser Lösung? Was musste er machen, damit er diese Punkte verbinden kann? Über seine Grenzen gehen. Und das ist der Punkt, ja, hier ist so, also wir denken oft in diesem Rahmen. Ich muss es irgendwie hin und her machen, damit ich diese Punkte verbinde. Manchmal muss man hinter die Grenzen hinausgehen, um etwas lösen zu können, um etwas verstehen zu können. Ich möchte das auch auf das Thema beziehen. Um Gott zu verstehen, wie Gott ist, muss ich manchmal hinter meine Erfahrungen, hinter meines, das, woran ich gewohnt bin, hinter die Grenzen zu gehen. Und dann kann ich auf einmal Gott mit anderen Augen sehen. Was früher für mich vielleicht falsch war, so kann es nicht sein, so kann Gott nicht sein. Aber wenn ich zulasse, dass Gott mich hinter die Grenzen meines Boxes, meiner Vorstellung hinausführt, dann kann ich auf einmal Sachen ganz anders sehen. Ich werde nach der nächsten Person euch die Aufgabe stellen, diese Punkte mit 3 Linien zu verbinden. Ich hoffe, ihr werdet euch jetzt nicht nur damit beschäftigen. Ich mache das deswegen weg. Ich habe schon gesagt, ich hoffe sehr, dass Jona es verstanden hat. Jetzt wollen wir uns an den Hiob wenden. Hiob, auch eine sehr spannende Persönlichkeit in der Bibel, der Sachen erlebt hat, die wir uns gar nicht wünschen, gar nicht vorstellen können. Da ist eine Diskussion, eine Abmachung, falsches Wort, zwischen Gott und Satan. Satan kommt zu Gott und sagt, ich bin über die Erde gelaufen und ich habe Menschen angeschaut und ich habe keinen gefunden, der dir wirklich vom Herzen treu sein kann. Und dann sagt Gott, hast du den Hiob gesehen? Und dann Satan sagt, ja klar, habe ich ihn gesehen, aber er ist so, weil du ihm alles gegeben hast. Nimm ein paar Sachen von ihm und er wird dir nicht mehr treu sein. Und von Hiob heißt es, dass er der gerechteste Mann damaliger Zeit war. Ich würde mir wünschen, so ein Kompliment von Gott zu hören. Ich bin der Gerechteste. Der Hiob war ein Mensch, nach dem Herzen Gottes. Er war wirklich gerecht, er war richtig, aufrichtig in seinen Taten, in seinem Leben. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Und dann passieren ihm Sachen wie ein Schlag nach dem anderen Schlag. Er verliert erstmal sein ganzes Reichtum, seine ganzen Tiere kommen um oder werden weggetrieben. Dann verliert er auf einen Schlag alle seine 10 Kinder. Und zum dritten verliert er auch seine Gesundheit. Innerhalb von kürzester Zeit verliert ein Mensch alles, was er hatte. Sogar seine Frau wendet sich von ihm. Sie ist noch bei ihm, aber sie wendet sich von ihm. Und da sitzt er, dieser Mann, auf dem Boden. Und es heißt, dass er Staub über sich warf, weil er so betrübt war. Als seine Freunde von ihm erfahren, kommen sie zu ihm. Und es heißt, sie saßen 7 Tage lang neben ihm und sie konnten kein Wort von sich geben, weil sie so geschockt waren, was einem Mensch widerfahren kann. Und sie dachten in sich, warum ist es ihm widerfahren? Diese 7 Tage waren sie geschockt und in diesem Schock dachten sie drüber nach, wie kann sowas passieren? Und dann kommen sie auf die Idee und sagen, Hiob, wir haben noch nie gehört, dass einem gerechten Mann, der ehrlich vor Gott lebt, sowas widerfahren kann. Also, Schlussfolgerung, irgendwo ist in deinem Keller eine Leiche verborgen. Du hast eine Sünde in deinem Leben, die du versteckst und die du keinem zeigen kannst. Sonst kann es nicht anders gehen. Das war ihr Gottesbild. Ihr Gottesbild sagte, wenn einem Menschen sowas widerfährt, dann muss der eine Sünde in seinem Leben getan haben. Sonst funktioniert es nicht. Und Hiob sagte, er verteidigt sich und er sagt, ich habe alles durchgeschaut. Ich habe sogar für meine Kinder, wenn sie vielleicht irgendwo eine Sünde gemacht, Opfer gebracht. Und für mich umso mehr, ich habe nichts in meinem Leben, was ich von Gott oder von euch verbergen kann. Ich bin rein. Und da hadert er mit seinen Freunden. Er hadert auch mit Gott und sagt, Gott, warum? Warum ist es so gekommen? Warum ist es mir widerfahren? Spannend ist, es gibt einen Vers bei Hiob, wo Hiob sagt, im Kapitel 3, Vers 25, und das ist ein Vers, den ich selber oft überlesen habe, da heißt es, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und was ich sorgte, hat mich getroffen. Spannend, oder? Der Hiob, der gerechte Mann, hatte Angst, dass ihm sowas widerfahren kann. Wie kam diese Angst? Woher kam diese Angst? Wenn er mit Gott im Reinen ist, er bemühte sich, mit Gott im Reinen zu leben, und doch hatte er eine Portion von Angst, dass ihm sowas widerfahren kann. Ich denke, das lag auch an seinem Gottesbild. Er dachte, wenn ich irgendwas verpasse, wenn ich irgendwas Falsches mache, ein Fehltritt, dann wird Gott kommen und mich bestrafen, mir sowas tun. Sein Problem war nicht, dass Gott es machen kann, indem er so ist, sondern seine Sorge war, ob er etwas gemacht hat, das sowas nach sich gezogen hat. Und er war sich sicher, er hat sowas nicht gemacht. Ja? Er hat auch ein Gottesbild wie seine Freunde. Er hat sich von seinen Freunden sehr unterschieden und trotzdem hat er ein Gottesbild. Wenn ich einen Fehltritt mache, wenn ich daneben trete, wenn ich mir was vorgenommen habe, vegetarisch oder vegan zu leben und irgendwo vielleicht einen Fehltritt gemacht habe, dann kann mich Gott bestrafen. Oder ich habe mir vorgenommen, in meinem Gottesbild, ich kann nur aus diesem Liederbuch singen. Und wenn ich mal aus diesem Liederbuch singe, es kann nicht sein, in meinem Gottesbild geht es nicht, ich kann es nicht machen, dann habe ich einen Fehltritt gemacht und dann wird mich Gott bestrafen. Welche Gottesbilder kreieren wir in unseren Köpfen, dass wir Angst haben, einen Fehltritt zu machen und dass Gott uns gleich bestraft? Ich bin mir sicher, wenn Jesus heute, wie genau wie vor 2000 Jahren, wir lesen heute Geschichten und staunen über sie und sagen, Jesus, wie toll warst du, wenn Jesus heute mitten unter uns sitzen würde, würde Sachen machen, die uns alle vom Kopf stoßen würden, wo wir sagen würden, das kann doch nicht sein, Jesus, das passt doch in mein Gottesbild nicht, das kann nicht Gott sein. Da bin ich mir ganz sicher und ich würde der Erste sein, der vom Kopf gestoßen würde. Wie ist dein Gottesbild? Und wieder das Spannendste an dieser Geschichte von Hiob Hiob lässt sich darauf ein, er sagt, ich halte nicht fest an meinem Gottesbild, aber ich möchte, Gott, dass du mir eine Antwort gibst. Ich möchte, dass du jetzt mir eine Antwort gibst. Und er hadert und hadert und hadert und dann dauert es so lange und dann fängt Gott an zu reden. Und Gott stellt ihm über 60 Fragen und nach diesen Fragen sagt er, was bin ich für ein Mensch? Ich will lieber meine Hand über meinen Mund halten und ich will nicht mehr Gott dich fragen. Und dann sagt er etwas, was mich umhaut. Er sagt, Gott, der gerechteste Mann auf der Erde damals, sagt, Gott, ich habe von dir nur vom Hören gehört und jetzt haben meine Augen dich gesehen. Durch die Krise, in die Gott Hiob oder die Gott zugelassen hat, in dieser Krise erst konnte er lernen, wie Gott wirklich ist. In dieser Krise hat er Gott auf einmal mit anderen Augen gesehen. Und dann sagt Gott, deine Freunde, die lagen falsch, die hätten eine Chance zu sagen, Hiob, erklär uns mal, wie du es verstehst. Vielleicht sehen wir die Sachen falsch. Und dann könnte Hiob ihnen erzählen und vielleicht könnten sie einen Schritt in Richtung Gottes machen. Sie könnten vielleicht Gott anders sehen. Sagen, nein, das, was wir glauben, so wie wir glauben, so ist richtig. Dann sagt Gott, bitte für sie, nicht, dass ich sie in ihrer Sünde, in ihrer Sündhaftigkeit bestrafe. Hiob, der gerechteste Mann, hatte Angst in der Beziehung zu Gott. Und Gott sagt ihm, oder Gott führt ihn in eine Krise und in dieser Krise lernt er. Und wie oft ist es für uns Menschen wichtig, dass Gott uns durch Lebenskrisen führt, damit wir unseren Blickwinkel verändern können. Ich kann das von meinem Leben sehr stark bestätigen, dass ich mich auch an bestimmtes Gottesbild gehalten habe, bis mich Gott in eine tiefe Krise führte, wo ich sagen sollte, Gott, jetzt mache du bitte in mir ein Gottesbild. Und jetzt weiß ich, es gibt kein Gottesbild, das richtig ist. Es gibt nur eine Beziehung zu ihm, in der ich wachse. Und wenn ich heute sage, ich habe 10 Jahre genauso geglaubt wie heute oder mein Gottesbild war genauso, dann bin ich in der Beziehung zu Gott nicht gewachsen. Und ich weiß, dass ich in einem Jahr mein Gottesbild sich verändert, sich wandeln wird durch die Beziehung mit Gott, weil wir Menschen, die begrenzt, die in einem Box denken, wir können es nie sagen, ich habe gelesen, ich habe die Bibel gelesen und jetzt weiß ich, wie Gott ist und so glaube ich an Gott und so ist Gott. Ich kann es nicht, weil wir Menschen sind, weil wir in allem, was wir tun, was wir denken, einfach begrenzt sind. Und jetzt kommt etwas, was ein bisschen komplizierter ist. Nochmal diese 9 Punkte. Und wie kann ich jetzt die mit 3 geraden Linien, genauso gleiche Voraussetzung, 3 gerade Linien, alle 9 Punkte miteinander zu verbinden, ohne den Stift vom Blatt zu lösen. Hat jemand eine Idee? Und da ist kein Trick, Arthur, mit 3 Strichen in dem Quadrat. 3 geraden Linien, ja. Hast du eine Idee? Zeig mal. Ob das gilt? Also das ist kein Trick, es funktioniert wirklich. 3 geraden Linien, diese 9 Punkte miteinander zu verbinden. Hat jemand noch eine Idee? Kommst du vor, oder? Okay. Oder so richtig holen. Genau. Kurve, nein, gerade Linien, nur also, gerade.
Ich mache eine gerade Kurve.
Nee. Aber danke schön für den Versuch. Okay, ich zeige euch, wie das geht. Jeder Punkt, egal wie groß er ist, ja, wenn wir das vergrößern, hat er Seiten. Ja, er hat rechte, linke Seite. Das heißt, je kleiner der Punkt ist, umso tiefer muss ich beginnen. Hier, es wird jetzt vielleicht ohne Linie nicht funktionieren oder weil das Blatt so kurz ist, aber ihr werdet verstehen, was ich meine. Wenn ich hier unten beginne und eine gerade Linie hochziehe, ja, sie ist jetzt nicht gerade, aber stell dich vor, dann berühre ich den Punkt von der linken Seite, ich habe den Punkt berührt, dann gehe ich bei diesem Punkt durch die Mitte und berühre diesen oberen Punkt auf der rechten Seite. Dann habe ich eine Linie, die nach oben geht. Dann gehe ich so weit hoch, bis ich es nötig habe, und dann gehe ich nach unten genauso in dem gleichen Prinzip. Ich berühre diesen Punkt, gehe hier durch die Mitte, berühre diesen auf der rechten Seite. Und nochmal. Ja. Was ist der Knack bei dieser Lösung? Paul. Ich muss noch weiter über die Grenzen hinausgehen. Noch weiter als davor. Also drei Linien, jetzt muss ich noch weiter gehen, damit es funktioniert. Aber es funktioniert. Und ich denke, Gott hat den Hiob wirklich sehr weit über seine Grenzen hinausgeführt, damit er verstehen kann, wie... damit Hiob verstehen kann, wie Gott wirklich ist. Ich werde jetzt noch ein Beispiel, biblisches Beispiel erzählen, und dann will ich euch fragen, ob es mit einer Linie geht. Also seid gespannt auf. Ich sage, es geht, ihr werdet es sehen. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die jeder von uns kennt. Lukas Evangelium, Kapitel 15. Da wird es eine Geschichte erzählt. Jesus, der auf dieser Erde lebte, er hat gesehen, dass viele Menschen ein falsches Gottesbild haben. Und sie halten sich an dieses Gottesbild und sie beten es an und denken, das ist Gott. Aber er sagt, Leute, Gott ist viel genialer, viel größer, viel schöner, als ihr es euch vorstellt. Am Anfang des Kapitel 15 heißt es, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Damals war es unvorstellbar, dass ein Heiliger mit Sündern zusammen an einem Tisch essen kann. Genauso wie wir heute manche Sachen uns nicht vorstellen können. Wir sagen, das geht einfach nicht, Gott wird das nie machen. So, genauso haben sie es damals gedacht, es wird nicht gehen. Und dann erzählt Jesus von drei Geschichten, drei Gleichnisse. Und das dritte Gleichnis handelt von dem verlorenen Sohn. Und da heißt es in dieser Geschichte, dass der Sohn sagt zum Vater, Vater, ich möchte jetzt leben, so wie ich es will. Gib mir bitte meinen Teil, was mir zugehört. Und er zieht weg. Ja? Er macht eine Sache, er blamiert seinen Vater im Dorf. Also jeder wusste, er hat seinen Vater blamiert. Und der Vater hat jetzt kein Ansehen in dem Dorf, was er davor hatte. Weil sein Sohn erklärt ihn quasi für tot, Vater, bitte meine Erbe gib mir jetzt schon in deine Lebzeiten. Und der Vater gibt es ihm. Und das ist schon erstaunlich, dass der Vater sich darauf einlässt. Und er zieht los. Er zieht weg, bis er dann sein, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, bis er das alles ausgibt mit Freunden, mit Kumpels, kauft sich Sachen, was er alles noch treibt, bis er dann ohne einen Cent bleibt. Und er geht zu einem Schweinehüter und sagt, gib mir eine Arbeit. Und er freut sich, das Essen, was Schweine damals gegessen haben, davon zu essen. Als wir noch nicht gläubig waren in Russland, meine Großeltern hatten Schweine. Und was sie gegessen haben, das waren so die allerletzten Reste von irgendwas, das haben sie gegessen. Und wenn ich mir vorstelle, dass er auch sowas gegessen hat, also man muss schon sehr tief fallen, damit man sowas zu sich nimmt. Ja? Und dann sitzt er da und überlegt in sich, wenn ich zum Vater zurückkomme und wenn ich einen Funken Hoffnung habe, dass er mir zumindest einen Knechten, einen Dienerjob geben kann, dass ich das ausführe, aber ich bin zumindest in der Nähe von meinem Vater. Und er machte sich auf den Weg. Er hatte auch ein Bild vom Vater. Er wusste, sein Vater ist ein guter, ein gnädiger Mensch, aber er hat nie damit gerechnet, was passiert. Er kommt und das heißt in der Geschichte, dass sein Vater ihn von Weitem sieht. Ich weiß nicht, wie lange er weg war. Halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre. Aber es heißt in der Geschichte, dass der Vater in dem Moment draußen vor der Tür stand und den Sohn schon von Weitem sehen konnte. Das heißt, der Vater ist jeden Tag rausgegangen vor seine Tür und hat gewartet, wann sein Sohn zurückkommt. Und er sieht seinen Sohn und er denkt nicht, Endlich ist er da. Ich freue mich. Er rennt zu seinem Sohn. Wisst ihr, was er macht? Sie haben damals die langen Gewänder getragen. Damit er laufen kann, muss er ihn hochheben, damit er rennen kann. Und das hat er gemacht. Und das war wieder eine Blamage vor den Menschen in diesem Dorf. Das hat man als Mann damals nicht getan. Er rennt zu seinem Sohn. Er umarmt ihn, er küsst ihn und er sagt, bringt das beste Kleid für ihn und macht das die schönste Party, die es geben kann für meinen Sohn. Von dem Sohn wird nicht gesagt, wie er reagiert hat. Ich denke, er war einige Tage einfach wortlos, weil er nicht erwartet hat, dass sein Vater so gnädig sein kann. Und Jesus wollte durch diese Geschichte zeigen, Leute, Gott ist viel, viel gewaltiger, viel größer in seiner Güte, in seiner Liebe, in seiner Gnade zu uns. Lass das einfach zu. Das heißt nicht, dass wir jetzt deswegen uns mehr erlauben können als Menschen. Das heißt es überhaupt nicht. Aber diese Liebe, wenn du sie so verstehst, dann wird dein Umgang mit dir selbst, mit dem Nächsten, sich total verändern. Du wirst eine Freude, ein Glück verspüren. Leute, ich habe einige von euch besucht. Ich muss sagen, wenn ich in eure Herzen schaue, dann sehe ich glückliche, fröhliche Menschen, die aber eine Maske tragen der Traurigkeit, der Ernsthaftigkeit. Und wie sehr wünsche ich mir, dass ihr diese Masken ablegt, dass ihr in dem Glauben, in der Beziehung zu Gott Fröhlichkeit, Freude, Glück zeigt. Das dürfen wir machen. Deswegen sind wir Kinder Gottes. Wir dürfen uns freuen. Macht das, Leute. Ihr habt es in eurem Herzen. Lasst das raus an euch, sonst werdet ihr ersticken dadurch. 9 Punkte mit einer Linie. Ich denke, keiner wird von euch auf diese Idee. Bascha, bitte? Also keine dicke Linie, so tschick, die durch alle Punkte geht.
Doch. Wir fokussieren uns ja auch auf unsere Denkweise, dass Gott so handelt, wie wir sind. Gott ist größer und Gott hat ja auch größere Möglichkeiten. Also ich würde das so vorstellen, dass Gott das einfach mit einem größeren Stift einfach durchstreicht.
Gut, es ist ein Versuch, ja? Ein Dankeschön. Könnte man auch so machen, mit dem Stift müsste man 1000-mal hin und her so malen. Es geht wirklich, wenn wir eine Linie, jetzt müsst ihr euer Vorstellungsvermögen einfach anschalten und einsetzen, wenn wir dieses Blatt jetzt abreißen, ich mache jetzt nicht, das dauert jetzt ein bisschen länger, abreißen würden und einen Zylinder machen würden, ein Zylinder, ja, ich mache jetzt hier vor, ein Zylinder so und diesen Zylinder leicht verschieben, dann verschieben sich die Punkte so, dass ich mit einer Linie, einfach mit einer geraden Linie gehe und die berührt alle 9 Punkte. Bei diesem Beispiel muss ich nicht nur hinter meine Grenzen hinausgehen, ich muss sogar dahinter kommen. In meiner Vorstellung ist es vielleicht unmöglich, aber Gottes Dimensionalen sind einfach enorm größer als unsere. Das geht auch. Und das zeigt mir wieder diese Geschichte, dass Gott so viel größer ist. Und ich wünsche, das ist meine Botschaft dieser Predigt, lasst Gott zu, bewusst. Ihr müsst erstmal nichts machen, aber lasst es zu, dass Gott anders sein darf, als du es dir in deinem Kopf vorstellst. Sonst beten wir ein Götze an, das wir selber in unserem Kopf kreiert haben. Und wenn ich sage, dein Gott kann nicht richtig sein, weil ich Gott mir anders vorstelle, dann habe ich schon ein Götze in meinem Kopf geschaffen. Ich kann nur sagen, heute, in diesem Moment, verstehe ich Gott so, aber ich möchte in dieser Beziehung zu Gott, mit Gott wachsen. In einem Jahr wird es wandeln. Und ich möchte, dass ihr mich nicht versteht. Das heißt nicht, dass ich mir dann Sachen erlaube, wo die Bibel ganz klar sagt, nein, das meine ich nicht. Ich möchte euch ein Stück von mir erzählen. Das ist schwierig, vielleicht über ganz persönliche Sachen zu erzählen. Ich bin der älteste Bruder in der Familie. Und ich habe von klein auf gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gelernt, mich um andere zu kümmern. Ich habe gelernt, richtig zu sein, brav zu sein. Und ich habe gelernt, dass es gut ist und dass jeder von mich in meiner Umgebung erwartet hat, ich muss richtig sein. Wer ist von euch der Älteste in der Familie? Kennt ihr das, was ich beschreibe? So ein bisschen Vorbildfunktion. Ja? Du bist für andere Vorbild. Und ich habe das gelernt. Und als ich zum Glauben kam, habe ich aber erst Jahre später festgestellt, das habe ich absolut auf meinen Glauben übertragen. Ich musste Vorbild für andere sein. Und es gab einen Punkt in meinem Glaubensleben, schon als Christ. Ich bin in einem atheistischen Haus aufgewachsen, bis ich 17 wurde. Und als Christ hatte ich ein Erlebnis. Ich werde jetzt nicht auf Details eingehen, aber ich habe mich von Gott extrem weit entfernt. Die Jahre bis dahin hatte ich ein klares Gottesbild, wie es sein muss. Ich muss nach außen richtig sein. Ich habe die ganzen Sachen versucht, richtig zu machen, brav zu sein, Vorbild für meine Mitmenschen zu sein, bis ich dann gefallen bin. Ich bin tief gefallen. Und in diesem Fallen musste ich mein Gottesbild ablegen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, ich würde nicht überleben in meinem Glauben. Ich musste mich total von Gott distanzieren. Und dann habe ich Gott auf einmal gesehen als Gott der Liebe und Liebe, die mich trägt, die mir vergibt, die mich aufbaut. Davor, wenn ich die Predigten über Liebe gehört habe, vielleicht geht es manchen von euch so, sagte ich, Mann, schon wieder Liebe, wie oft kann man über dieses Thema sprechen? So ging es in mir vor. Ich habe die ganzen Bibelverse über die Liebe so ein bisschen übersehen. Ich habe mich gefreut auf die Gerechtigkeit Gottes, ja, wo Gott einfach zur Sache ging und sagte, Leute, so geht's nicht weiter. Solche Geschichten habe ich gemocht. Heute sage ich, wenn ich nicht bei der Liebe beginne, dann werde ich, egal was ich mache, egal wie ich das mache, ich werde Fehler machen. Anders wird es nicht funktionieren. Gott sagt, beginne bei der Liebe. Lass es zu, dass dich die Liebe, die Gnade Gottes von innen verändert und dann wirst du automatisch richtig handeln. Ich wünsche jedem von euch, ich möchte fast manchmal sagen, ich wünsche Krise in eurem Leben, aber das darf ich nicht. Gott will schon wissen, wann die Krise wichtig ist und wozu sie wichtig ist. Aber ich möchte euch ermutigen, lass einfach zu, sag Gott, kreiere du in mir dein Gott, dein Bild. Wie du bist, arbeite selber du an mir. Und wenn es nötig ist, führe mich auch durch die Krisen, dass ich mich von den Gottesbildern, von Götzen distanzieren möchte. Ich habe einmal diese Predigt gehalten, dann kam zu mir ein Bruder und sagte, weißt du schon, ich habe schon so viele Gottesbilder, eins durch das andere gewechselt. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ein Gottesbild gegen das andere einzutauschen. Es geht darum, in der Beziehung, in der lebendigen Beziehung zu Gott zu wachsen und zuzulassen, dass Gott in mir das schafft, was mir noch fehlt. Und ich wünsche jedem von euch vom Herzen Gottes Segen. Und ich wünsche euch, dass diese Liebe, dass diese Gnade, Güte Gottes aus euren Herzen hinausstrahlt und andere Menschen berührt, in denen ihr in Kontakt kommt. Gottes Segen euch dabei. Amen.